Herzlich willkommen zum Gottesdienst an diesem Herbstsonntag. Herzlich willkommen hier in der Christuskirche oder auch diejenigen, die über Zoom teilnehmen, daheim an ihren Endgeräten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Spruch, der uns durch diese Woche begleiten soll, ist aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir wollen nun das erste Lied gemeinsam singen. Auf, singet dem Herrn, singt ihm neue Lieder aus dem Gesangbuch. Das Lied Nummer 21, die Strophen 1 bis 4. Folgt die erste Lesung aus dem Alten Testament, aus Hosea 6, die Verse 1 bis 6. Das Bußgebet des Volkes und die Antwort Gottes. Kommt, wir kehren zum Herrn zurück, denn er hat Wunden gerissen, er wird uns auch heilen. Er hat verwundet, er wird auch verbinden. Nach 2 Tagen gibt er uns das Leben zurück. Am 3. Tag richtet er uns wieder auf und wir leben vor seinem Angesicht. Lasst uns streben nach Erkenntnis, nach der Erkenntnis des Herrn. Er kommt so sicher wie das Morgenrot. Er kommt zu uns wie der Regen, wie der Frühjahrsregen, der die Erde tränkt. Was soll ich tun mit dir, Ephraim? Was soll ich tun mit dir, Juda? Eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der bald vergeht. Darum schlage ich drein durch die Propheten. Ich töte sie durch die Worte meines Mundes. Dann leuchtet mein Recht auf wie das Licht. Liebe will ich, nicht Schlachtopfer. Gottes Erkenntnis statt Brandopfer. Ich möchte gerne mit euch beten. Wer kann, möge dazu aufstehen. Herr, jeden Tag spüre ich deine Liebe, Du sorgst für mich. Du lässt mich nicht allein. Lass mich heute deine Liebe weiterschenken an alle Menschen, denen ich begegne. Mach mich zu einem Quell der Freude für Trauernde, zu einer Brücke des Friedens für Streitende, zu einem Licht der Hoffnung für Mutlose. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deiner Liebe. Amen. Sing nun das nächste Lied, Was ich erträumte, hast du schon getan, aus dem Gesangbuch, die Nummer 392, Strophen 1 bis 3. Zweite Lesung vor der Predigt ist aus Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Jesus und die Ehebrecherin. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort. zuerst die Ältesten und Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind die geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.
Ja, ihr Lieben, ich habe schon ein paar Fragezeichen in euren Gesichtern gesehen. Heute ist etwas anders, etwas Besonderes. Ich habe als erstes ein anderes Outfit an als sonst. Und ich beginne auch gleich mit der Botschaft unserer Predigt. Sie steht im Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Und ganz so schlecht kann diese Botschaft nicht sein. Schließlich war sie 2021 Jahreslosung gewesen. Und noch etwas ist anders. Wir haben heute gleich zwei Begebenheiten, zwei Geschichten. Die eine, Jesus und die Ehebrecherin, hat Michael uns eben vorgelesen. Und die zweite, da möchte ich euch mitnehmen ins Jahr 1964 nach Berlin. Man sieht es hier. Genauer gesagt, nach Ost-Berlin. Und zwar an den Tunnel 57. Und das hat auch den Titel für die Predigt gegeben, Schuldig am Tunnel 57. Wir waren vor ein paar Wochen in Berlin und haben die Berliner Unterwelten besucht. Keine Angst, es ging nur ein paar Meter nach unten. Nicht, was ihr jetzt denkt. Also es ging dort in die U-Bahn-Schächte, in die Kanalisation und ähnliche Gemäuer, die eben ein paar Meter unter der Erde waren. Und unter anderem ging es hauptsächlich auch um die Fluchttunnel, die es in Berlin von Ost nach West gab. Eigentlich gebaut wurden sie eher von West nach Ost. Das waren Tunnel, die erforderlich waren, nachdem am 13. August 1961 die Mauer hochgezogen wurde in Berlin und eine Flucht oberirdisch praktisch unmöglich war. Also hat man sich gesagt, okay, wenn oberirdisch nicht, gehen wir ein paar Meter nach unten und bauen ein paar Tunnel. 75 solcher Tunnel waren erfolgreich. Ungefähr 300 Menschen konnten fliehen. Viele davon in der Region der Bernauer Straße, weil das gab zwei Gründe dafür. Das eine, der Boden war dort sehr gut für den Tunnelbau. Und das zweite ist, die Bernauer Straße war die Grenze und die Entfernungen waren sehr kurz zwischen Ost und West. Ich möchte euch mitnehmen in das Jahr 1964 und ein wenig erzählen, das heißt vorlesen, was wir erfahren haben, was dort passierte am Tunnel 57. 5. Oktober 64, Strelitzer Straße 55, Ost-Berlin. Westberliner Studenten, es ist in monatelanger Arbeit unter größter Geheimhaltung gelungen, einen 145 Meter langen Tunnel nach Ostberlin zu graben. Von einer stillgelegten Bäckerei in der Bernauer Straße erstreckt sich der Tunnel in 12 Metern Tiefe zum Hof der Strelitzer Straße 55, wo er in einem ehemaligen Toilettenhäuschen endet. Später wird er nach der Anzahl der Flüchtlinge als Tunnel 57 berühmt, die vom 3. bis 5. Oktober durch diesen Tunnel fliehen konnten. Die 57 Flüchtlinge wurden von den Kurieren kontaktiert und im 10-Minuten-Abstand verdeckt zum Tunneleingang geführt. Unter den Fluchthelfern befindet sich auch Reinhard Forer, der spätere Astronaut. Zusammen mit den drei Fluchthelfern wartet er auf Ostberliner Gebiet auf die Flüchtlinge, um sie zum Tunneleingang zu führen. Die Stasi hat durch Spitzelinformationen von einer Fluchtaktion erfahren. Bei der Kontrolle des grenznahen Gebietes sind zwei Stasi-Mitarbeiter am Hausflur der Strelitzer Straße 55 auf zwei der Fluchthelfer gestoßen, die die Stasi-Mitarbeiter irrtümlich für Flüchtlinge gehalten haben. Unter dem Vorwand, sie müssten noch einen aus der Haft entlassenen Freund holen, können die vermeintlichen Flüchtlinge noch einmal das Haus verlassen, während sich die Stasi-Mitarbeiter bei den Grenztruppen Unterstützung organisieren, warten die Fluchthelfer auf deren Rückkehr. Gegen 0.30 Uhr kehren die Unbekannten mit Verstärkung durch Grenzsoldaten zurück. Viel zu spät erkennt Reinhard Furrer in der Dunkelheit die auf ihn gerichtete Waffe. Des Ortes kundig weicht er auf den Hof zurück, warnt im Rennen seine Freunde vor der Gefahr und verschwindet im Tunnel. Schüsse peitschen durch die Nacht. Die Fluchthelfer retten sich in letzter Minute in den sicheren Westen. Im Hof liegt der Unteroffizier der Grenzsoldaten Egon Schulz von 10 Kugeln getroffen. Für ihn gibt es keine Hilfe mehr. Er stirbt auf dem Weg ins Polizeikrankenhaus. Die DDR-Presse berichtete am nächsten Tag, dass Westberliner Terroristen einen Grenzsoldaten meuchlings ermordet hätten. Jahrzehntelang kolportierte die SED diese Propaganda und verklärte Schulz zum Märtyrer und Opfer skrupelloser Grenzverletzer. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung konnte der genaue Ablauf mit Hilfe von Stasi-Akten rekonstruiert werden. Beim Rückzug der Fluchthelfer schoss Christian Zobel im Angesicht der bewaffneten Soldaten mehrmals in deren Richtung und traf dabei einen von ihnen, Egon Schulz, an der Schulter. Dieser ging zu Boden und wurde beim Versuch aufzustehen von einer Salve aus einem AK-47 der Grenztruppen der DDR versehentlich erschossen. Der Grenzsoldat schoss auf Weisung des Stasi-Offiziers in den dunklen Hof, hielt seine Maschinenpistole aber bewusst entgegen seiner Befehle auf den Boden, weil er niemanden verletzen wollte. Den am Boden befindlichen Egon Schulz hatte er nicht gesehen. Christian Zobel war bis zu seinem Tod in den 1980er Jahren überzeugt, dass er Egon Schulz erschossen hatte. Ihr merkt, wie Begebenheiten, die in der Bibel geschildert sind von vor 2000 Jahren, auch heute in unserer Zeit Bedeutung haben. Ich sehe Parallelen zwischen dieser Geschichte von Jesu und der Ehebrecherin und den Begebenheiten am Tunnel 57. Die Schriftgelehrten und Pharisäer bringen eine Ehebrecherin zu Jesus. Doch es geht ihnen überhaupt nicht um die Schuld, um die Bestrafung der Frau. Nee. Sie nutzen diese Gelegenheit, um Jesus in eine Zwickmühle zu bringen, um ihn anklagen zu können. Genauso ist es am Tunnel 57. Der DDR ging es nicht darum, hauptsächlich jedenfalls nicht, den Schuldigen am Tod von Egon Schulz zu ermitteln. Sie nutzten diese Gelegenheit für Propagandazwecke und indem sie Schulz dann zum Märtyrer machten. Lasst uns nochmal nach Jerusalem zurückgehen, in den Tempel. Jesus lehrt dort. Schriftgelehrte und Pharisäer schleppen eine Ehebrecherin in den Tempel und stellen sie in die Mitte, damit jeder sie sehen kann. Und dann fragten sie Jesus, ob er der Strafe Steinigung, wie sie im Gesetz des Mose vorgeschrieben steht, für Ehebruch zustimmen würde. Das war, wie wir gehört haben, eine Falle, eine Zwickmühle. Jesus sollte sich entscheiden, für die Barmherzigkeit oder für die Gesetzlichkeit. In dieser Zwickmühle wäre es so gegangen, wenn Jesus sich für die Barmherzigkeit entschieden hätte, also für die Gnade für die Ehebrecherin plädierte, dann würde er damit ja quasi die Autorität des Gesetzes in Frage stellen. Darauf warteten die Pharisäer und Schriftgelehrten nur, damit sie ihn wegen Volksverführung und Anstiftung zum Gesetzesbruch anklagen konnten. Würde Jesus sich allerdings für die Gesetzlichkeit entscheiden, also für eine Strafe Steinigung, dann wäre seine ganze liberale Haltung, die er zu Sabbatgeboten und ähnlichen Sachen hatte, völlig über den Haufen geworfen. Das ist überhaupt nicht das, was er wollte. Wo Wo ist mein Zettel? Das ist überhaupt nicht das, was Jesus gewollt hatte. Und bei seinen Anhängern wäre er für die Stimme, für die Gesetzlichkeit komplett unglaubwürdig geworden. Alles das, was er bisher lehrte, wäre in Frage gestellt worden. Aber Jesus ist nicht in diese Falle getappt. Wir haben gehört, er antwortet erstmal gar nicht, sondern er beugt sich nach vorn und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Damit verschafft er sich einerseits Zeit. Zeit, um ein Gebet zum Vater zu sprechen. Andererseits erreicht er durch das Herunterbeugen, dass er aus dem Fokus genommen wird. Seine Ankläger, die Pharisäer und Schriftgelehrten, stehen vor ihm. Er geht in die Knie nach unten und auf einmal ist nicht mehr er in ihrem Fokus, sondern sie sehen sich Auge in Auge. Was Jesus auf den Boden geschrieben hat, ihr Lieben, ist nicht überliefert. Aber vielleicht waren es ja die Sünden, die Schulden der Ankläger, dass jeder dort seine Verfehlungen gelesen hat. Oder er hat geschrieben, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Oder wie wir es eben aus dem Hosea gehört haben, Liebe und keine Schlachtopfer. Oder vielleicht hat er auch ein Wort aus dem Jeremia-Buch auf die Erde geschrieben. Dort heißt es, in den Staub geschrieben werden die, die sich von Gott entfernen. Vielleicht mag der eine oder andere Pharisäer oder Schriftgelehrte sich da wiederfinden. Oder er hat unsere Botschaft auf den Boden geschrieben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und an dieser Stelle unterbrechen wir die Predigt einmal und ich bitte Pela, unser nächstes Lied zu spielen. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein. Wir finden es im Gesangbuch unter der Nummer 298 und wir singen die Strophen 1 bis 3. 298, 1 bis 3.
Thank you.
Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür. Aber irgendwann ist es Jesus dann auch zu bunt geworden, die ständige Nachfragerei von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und er richtete sich auf und spricht dann diesen einen, diesen phänomenalen Satz: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann beugt er sich wieder nach vorn und schrieb weiter auf der Erde. Und auch das ist nicht überliefert, was er schrieb. Aber ich denke, dass er den Anklägern dort weiter in ihr Gewissen geschrieben hat, die sich jetzt ja wieder Auge in Auge gegenüberstanden, denn Jesus war quasi abgetaucht. Er ist aus ihrem Fokus verschwunden. Und auch die an ihn gestellte Frage, ob er barmherzig oder gesetzestreu sei, auf die sind sie nicht mehr fixiert, sondern sie sind jetzt ganz bei sich, die Schriftgelehrten und Pharisäer, bei ihrer Schuld vor Gott. Und damit hat Jesus sie ja faktisch für die, hat sich Jesus faktisch für die Barmherzigkeit entschieden. Denn indirekt sagt er damit doch: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Denn ihr Lieben, kein Mensch, nicht einer, ist ohne Sünde. Jeder hat schon einmal Schuld auf sich geladen. Und so hat Jesus mit dieser Aussage ja quasi die Barmherzigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer erzwungen. Denn sie erkannten ja ganz rasch ihre Schuld, jeder für sich selber. Und kaum, dass Jesus das ausgesprochen hatte, verließen sie schon den Ort. Die Ältesten, also die mit den meisten Erfahrungen und vielleicht auch den größten Schulden, vorne an. Als sie alle weg waren, richtet Jesus sich zum zweiten Mal auf. Nun zu der Frau hin, die ja immer noch dort stand. Und er fragte die Frau: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Auf ihre Antwort: Niemand, Herr, sprach Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Jesus verurteilte die Frau nicht, weil er aus überzeugter Barmherzigkeit handelte. Denn er wäre ja der Einzige gewesen dort, der ohne Sünde war und der den ersten Stein hätte werfen dürfen. Er tat es nicht, denn er hat aus Barmherzigkeit gehandelt und verurteilt die Frau nicht. Ihr Lieben, wir kennen nicht die Hintergründe und das Leben der Frau, was zu diesem Ehebruch geführt haben mag. Darüber schweigt die Bibel. Jesus heißt ihre Tat, den Ehebruch, auch nicht für gut. Nein, er vergibt ihr die Schuld, fordert sie aber gleichzeitig auf, ihr Leben zu ändern. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich, sagt er. Denn Jesus weiß wahrscheinlich auch, dass die Frau bereits genug gestraft ist. Denn sie wird im damaligen Judäa keinen Fuß mehr an die Erde bekommen. Jeder, aber wirklich jeder, wird diese Frau gemieden haben. Und im allergünstigsten Fall wird sie sich vielleicht der Jüngerschar Jesu angeschlossen haben. Aber da ist auch nichts zu überliefert. Also Barmherzigkeit sind keine Worte, Barmherzigkeit ist Handeln. Zurück in das Jahr 1964. Wie stand es denn dort um die Barmherzigkeit? Gab es sie auch? Auf jeden Fall. Natürlich gab es Barmherzigkeit. Wenn man sich mal vorstellt, Menschen bauen über Monate unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Freiheit einen Tunnel nach Ost-Berlin und verhelfen anderen Menschen in die Freiheit. Für umsonst. Nicht wie die heutigen Fluchthelfer Tausende von Euro oder so verlangen. Nein, umsonst. Lob und Anerkennung waren vielleicht das Einzige und Dank, was sie dafür bekamen. Ihre Vorhaben und ihre Identitäten mussten sie absolut geheim halten. Denn auch im Westen waren Stasi-Mitarbeiter sehr aktiv. Sogar im Notaufnahmelager der Bundesrepublik in Berlin-Marienfelde waren Stasi-Aktivitäten vorhanden. So wurde auch jedem Flüchtling eine eigene Identität noch mit auf den Weg gegeben, eine eigene Fluchtgeschichte, damit die wahren Fluchthelfer nicht aufflogen. Oftmals waren diese Fluchthelfer bereits vor dem Mauerbau aus der DDR geflüchtet. Das waren in der Regel Studenten, die jetzt noch ihre Familien und damit auch viele Fremde in den Westen holen wollten. Das war schon große Barmherzigkeit. Und wenn ich dann auch noch an den Grenzsoldaten denke, der den Egon Schulz erschossen hat, versehentlich, aber bewusst seine Maschinenpistole auf den Boden gehalten hatte, entgegen aller seiner Befehle, denn er hätte die Leute erschießen sollen. Das tat er nicht, weil er niemanden verletzen wollte. So finden sich überall wieder barmherzige Taten. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Wir nennen Gott einen guten und barmherzigen Gott. Barmherzig, was ist das eigentlich? Ich sagte schon, es sind Taten. Worte alleine reichen da nicht aus. Wikipedia sagt dazu, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Ja, das sind die Worte, von denen ich eben sprach. Aber Jesus selbst hat ja erklärt, was es heißt, barmherzig zu sein. An vielen Stellen, wenn ich jetzt ins Matthäusevangelium schaue, wo es um den Weltenrichter geht, da heißt es, dann wird der König zu denen rechts von ihnen sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Viele Taten der Barmherzigkeit, die Christus selbst erzählt und erklärt hat. Ein wenig weiter sagt er dann, Amen, das sage ich euch, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Und im Lukas-Evangelium lesen wir, ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Oder vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Aber wir merken, es sind immer Taten gefragt, nicht Worte. Natürlich, ihr Lieben, ganz klar, sehe ich auch so, benötigen wir hier Gesetze und Regeln, damit wir ein friedvolles Zusammenleben in unserer Gesellschaft haben. Und natürlich muss auch derjenige bestraft werden, der die gemeinschaftlichen Regeln missachtet. Aber bitte nicht um den Buchstaben des Gesetzes willen. Der Mensch ist nicht für das Gesetz gemacht, sondern das Gesetz für den Menschen. Und darum noch einmal mein Appell, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Denn hinter jedem Menschen, wirklich hinter jedem Menschen, steckt eine Geschichte. Und urteile niemals, bevor du sie kennst. Amen. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Lied. Unser Leben sei ein Fest. Es steht unter der Nummer 574 im Gesangbuch und wir singen die Strophen 1 bis 4. 574, 1 bis 4. Ich möchte mit uns beten und anschließend das Vaterunser gemeinsam beten. Ich bitte euch zu erheben. Du guter und barmherziger Gott, die Spanne zwischen den Dingen, die jetzt auf der Welt passieren, und den Dingen, die uns direkt und unmittelbar hier betreffen, ist wahnsinnig groß. Du hast die Bitten gehört, die wir vor dich gebracht haben, und so bitten wir dich, sei du bei all denen, die momentan in Krankheit zu Hause oder in Krankenhäusern oder wo auch immer sind, hilf du ihnen, spende du ihnen deinen Trost und gib du deinen Geist in den Geist der Ärzte, die behandeln und die operieren sollen. Lass du alles gut über die Wege oder in die Wege geleitet sehen. Lass du alle die Operationen und Heilungen geschehen, die noch anstehen müssen und die jetzt anstehen werden. Gleichzeitig, Herr, bitte ich dich um Barmherzigkeit für die Welt, für die Mächte dieser Welt. Gib du den Machthabern den Verstand, dass auch sie über den Tellerrand hinausschauen mögen, dass sie erkennen mögen, was weiterhin außerhalb ihres unmittelbaren Machtbereiches vielleicht passieren mag. Lass sie die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir auf der Welt in Frieden leben können. Aber nicht unser Wille soll geschehen, Herr, dein Wille geschehe. Amen. Und nun möchte ich das Gebet mit uns beten, das unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen bitte die Plätze wieder ein und kommen nun zu unserem letzten Lied. Wir bitten, Herr, komm und segne uns. Es steht unter der Nummer 493 im Gesangbuch und wir singen die Strophen 1 bis 5. Bei diesem Lied sammeln wir die Kollekte ein. Wer nicht hier im Gottesdienstraum sein kann und seine Kollekte geben mag, mag auch gerne den Weg der Überweisung wählen. Herzlichen Dank schon einmal dafür.